Tiens, ma fille est dingue.
Hallo und grüß euch bei der vierten Folge von Ist gleich, dem Südtiroler Podcast. Wir sind hier in der Tonstube und bei mir ist wieder mal der David Gruber, Sternenwanderer und wissenschaftlicher Begleiter am Planetarium Südtirol. Hoi David, grüß dich.
Hallo Marc, grüß dich.
Und jetzt braucht es eigentlich einen Trommelwirbel. Wir haben heute einen ersten Gast in unserer Sendung und wir sind wirklich total froh, dass er bei uns da ist. Er ist der Landesmeteorologe, der Wettergott und der Twitterkönig. Dieter Peterlin, hoi Dieter, grüß dich.
Hoi Lara, grüß dich. Danke für die Einladung.
Fein, dass du bei uns bist.
Danke, dass du gekommen bist.
Du, David, wie war es bei dir? Wie war bei dir die Woche?
Du, interessante letzten zwei Wochen gehabt, muss ich sagen. Die Südtirol heute hat mich kontaktiert. Da hat es in Bruneck eine Redstube gegeben, wo Oberschülern die Möglichkeit gegeben worden ist, Fragen zu stellen zu allen möglichen Themen, die sie so irgendwie interessiert haben. Unter anderem, was ist Zerchenkäse zum Beispiel?
Woher sollst du es denn wissen?
Nein, aber das war nicht die Frage, was sie mir gestellt haben. Ein Schüler von der Schule in Bruneck hat sich die Frage gestellt, warum gibt es etwas und nicht nichts? Nein. Und spannende Frage, die ich dann auch versucht habe, irgendwie zu beantworten. Gibt es eine längere Geschichte dahinter, wie das dann genau gegangen ist mit Tirol heute eigentlich, die was dann käme, seine Südtirol heute, Verzeihung. Das wird ausgestrahlt übrigens am Gründonnerstag. Das ist leider weit noch in so Ausstrahlung, aber vielleicht zieht das dran oder andere in der Zwischenzeit. Die lange Antwort werden wir verschieben, die haben wir mal aufgehoben für eine nächste Folge. Warum gibt es etwas und nicht nichts? Die Antwort ist nicht 42, wer jetzt den Bahnhalter durch die Galaxis kennt. Was ist noch gewesen? Wir sind ja gewesen bei einer Veranstaltung im Landhaus.
Das ist das Highlight der Woche.
Das Highlight der Woche.
Die zu sehen war der Hammer.
Ja, niemand besser gefunden, wer mit mir gegangen ist. Die Ingrid Brodnik hat referiert über Fake News, war ziemlich interessant, gut, also gut, guter Vortrag, wobei, wir haben es eh schon ein bisschen angesprochen, für mich persönlich war jetzt nicht viel Neues dabei, aber ganz allgemein muss man sagen, recht gut, also für die, was sich mit dem Thema weniger beschäftigen, war es auch wirklich ganz netter Vortrag, war recht viel Leute, nicht? Was waren 60?
Ja, also
60, 70 Leute.
Das Palais Wiedmann war relativ voll und zwar eigentlich war jung, alt, es war ganz bunt gemischt, ja. Es waren ein paar interessante Fragen danach. Ich glaube, es war so insgesamt mal ein ganz gelungener Vortrag, würde ich sagen. Eben Fake News, Cambridge Analytica, es war einfach sehr aktuell, muss man auch sagen.
Ja, fein war, dass sie ja viele Fragen erlaubt hat. Genau, also mir genau. Noch richtig, noch wirklich, noch, glaube ich, eine Stunde nachher hat das noch gedauert, das Fragen noch nicht mehr aufgehört und war, glaube ich, eine ziemlich tolle Veranstaltung. Bei dir, Marc, gibt es Neues?
Ja, bei mir, wie gesagt, bei mir wurde die Woche eingeteilt in Pre-David Gruber und Post-David Gruber, also alles rund um das Event. Nein, also ich war danach in Donnerstag, eigentlich eben Tag danach, war ich von einer Schule eingeladen, und zwar der Berufsschule, Karosseriebau, also war ich dort und es war wirklich super interessant. Sie haben gefragt, ob ich kurz in die Schule kommen kann, einen Vortrag halten. Ausgehend von der Katalonien-Krise im Moment, über Selbstbestimmung und Autonomie. Und es war wirklich...
Eine Karosserieschule.
Ja, Berufsschule.
Berufsschule.
War das. Ja, Karosserie. Okay. Und es waren auch wirklich 10, 12 Schüler. Aber es war eine super, super tolle Diskussion und sie waren wirklich total erfreut und war cool. Und zum Abschluss haben sie mir dankenswerterweise ein kleines Geschenk gemacht und das ist eine Weinflasche. Und nachdem der Dieter gesagt hat, am richtigen Kaltrohr kann man kein Bier servieren, sondern ein Wein, sind wir den natürlich nachgekommen und das war natürlich praktisch und deswegen trinken wir heute den Wein.
Da steht, das ist kein kalterer Wein,
Dieter. Ja, Samuel hätte ich nochmal gleich bemängeln. Also, aber nein, ich nehme es zur Kenntnis und ich freue mich, dass ich da einen Wein kriege.
Dass ich überhaupt einen kriege. Wasserhof, Südtiroler Weißburgunder.
Dieter, das haben wir eigentlich gleich gemacht, dass du einen Grund hast, noch einmal zu uns zu kommen. Nicht? Also, dass noch du einmal einen kalteren Wein mitbringst.
Das haben wir gemacht, wenn das nächste Mal kommt, habe ich versprochen.
Super, nein, zum Wohl, Dieter.
Zum Wohl.
Prost.
Prost.
Marc.
Zum Wohl. Dieter, wie war deine Woche? warm ist er ja eben, siehst du, es ist furchtbar, wenn sich da ein Bier trinken kann, keine Ahnung vom Wein. Also, durchgefallen. Dieter, wie war denn deine Woche? Was war bei dir ein Highlight? Oder was mich eigentlich auch ganz interessiert hat, wie schaut denn eigentlich so ein typischer, so ein 0815-Tag eigentlich ohne große Highlights von einem Landesmeteorologen aus?
Also bei uns dreht sich logisch alles um ein Wetter, von der Früh bis auf den Abend. Also typischer Tag, muss man sagen, wir haben so zwei Dienste. Also wenn man im richtigen meteorologischen Dienst ist, wenn man einen Wetterbericht schreibt, dann fängt der Tag schon sehr früh an, um 6 Uhr ist noch Dienstbeginn. Und zum Mittag, früher Nachmittag ist Ende für den SEM-Turnus, der was um 6 Uhr anfängt. Und die anderen haben einen normalen Dienst, also von 8 bis 5, halbe 6. So der klassische Tag ist einfach, wenn man einen Wetterbericht schreibt, in der Früh kommt man her, schaut sich die ganzen Wettermodelle an, hat sich da was über Nacht geändert, wir schauen die neuesten Prognosen aus und dann fängt man schon bald einmal an mit dem Wetterbericht schreiben, weil um 7:30 ist schon die erste Aktualisierung vom Wetterbericht. Und dann fängt es auch gleich mit Radiointerviews an, zum Beispiel auf Freie Südtirol ist das erste Interview in der Früh, gleich nach den Nachrichten. Und dann geht es eigentlich so durch den ganzen Vormittag, sind aber die neuen Wetterkarten, was kommen. Und dann bereitet man schon die nächste Prognose vor, die um 11 Uhr veröffentlicht wird. Und dann sind aber wieder Interviews und wieder Anrufe und das geht dann so durch den ganzen Tag. Mhm. Und wenn man einen anderen Turnus hat, den normalen Turnus, dann macht man nachher andere Sachen, zum Beispiel Gutachten schreiben. Wir kriegen sehr viele Anfragen für Unfälle, für Versicherungen, wo es Schäden gegeben hat, Blitzschäden, Hagel und so weiter. Und wir müssen nachher bestätigen, dass es gehagelt hat und dass es wirklich geblitzt hat und der Stodel nicht deswegen gebrunnen hat und nicht irgendwie eine Versicherung betrogen oder jemand hat. Und ja, das sind also die Tätigkeiten, was wir machen.
Wie oft habt ihr es da Frühdienst? Wie geht das?
Also wir sind zu dritt. Und das ist im Durchschnitt hat jeder dritte Tag ist noch ein Wechsel. Also wir haben zwei Turnusse, also Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag hat einer Frühdienst, dann wieder Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und dann wird wieder gewechselt, wieder vier Tage der einen, drei Tage der andere und so zieht sich
das. Das heißt, es das ganze Jahr. Am Sonntag auch zusammen?
Ah, Samstag, Sonntag, Weihnachten, Ostern. Also
Alm.
Einer ist Alm, weil Wetter gibt es Alm.
Wetter ist Alm, okay.
Also kein Feiertag.
Wie ist es eigentlich, wie bezieht es denn keine Wetterdaten? Wie kann man das vorstellen? Hast du auf deinem Computer 100.000 Softwares laufen? Oder?
Also das funktioniert einfach gesagt so. Es gibt da die Wetterstationen weltweit. Es gibt Satellitenbilder, es gibt Radarbilder, es gibt also Millionen von Daten, wo man in aktuellen Ist-Zustand misst. Also von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, all die ganzen Parameter. Und dann gibt es verschiedene Rechenzentren auf der Welt. Ein Rechenzentrum ist in Reading, neben London. Und die sammeln die ganzen Milliarden von Daten. Und dann weiß man in Ist-Zustand, wo regnet es jetzt, wo schneit es jetzt, wo gibt es ein Hoch, wo gibt es ein Tief. Und für den Ist-Zustand werden auch mit mathematischen, physikalischen Gleichungen in die Zukunft gerechnet. Und die Rechenzentren machen auch die Wetterkarten, was man sich noch anschaut. Die kriegen wir nachher jeden Tag, zum Beispiel für den europäischen Zentrum, was eben in Reading ist, da kriegen wir jeden Tag alle 12 Stunden die aktuellen Karten. Einmal in der Früh und einmal auf den Abend und dann schauen wir uns die Wetterkarten an und auf der selben Basis machen wir noch die Prognose. Aber wir schauen uns nicht allein die von Reading an, sondern auch von einem amerikanischen Wettermodell. Da gibt es ein deutsches Wettermodell, ein Schweizer Wettermodell. Also gibt es ganz verschiedene. Wir schauen uns alle an und auf der Basis machen wir noch die Prognosen.
Wie oft passiert es, dass die Wettermodelle untereinander abweichen? Oder wie stark weichen die voneinander ab?
Zwischen gar nicht und ganz stark. Also das ist genau die Unsicherheit nachher von der Prognose. Also wenn die Modelle alles gleich sagen, also alle sehen, dass es tief über Genua entsteht und Richtung Südtirol zieht, dann ist die Prognose sicher, wenn alle das Gleiche sehen. Hingegen zieht das europäische Modell, dass es tief vielleicht weiter westlich umzieht und das amerikanische weiter östlich, dann haben wir ein Problem. Mhm. Und dann kommt der Meteorologe ins Spiel, was dessen man muss interpretieren und sagen, ja, bei der Wetterlage ist vielleicht das europäische besser und bei der Wetterlage ist das amerikanische besser. Und dann müssen wir eben auf der Basis die Prognose schreiben, aber schon gleich dazu sagen, die Prognose ist da eher unsicher. Also die Zuverlässigkeit ist eher geringer, weil es die Abweichungen gibt zwischen den verschiedenen Modellen. Mhm. Das ist einfach die große Aufgabe, was ein Meteorologe machen muss, aus der eigenen Erfahrung und die verschiedenen Modelle zu interpretieren.
Wie ist denn das eigentlich nachher, weil es ist total interessant und glaube ich auch eine Herausforderung natürlich, das Ganze zu interpretieren. Wie ist jetzt, wenn du eine Prognose für morgen machst und siehst, schaust du mal in den Himmel auf und sagst, gestern, top. genau richtig. Oder wenn du sagst, boah, gestern bin ich total daneben gelegen. Tut dir das persönlich irgendwie noch schon belasten oder freien? Oder ist das für dich eigentlich, gehört zum Spiel dazu, dass man einmal daneben liegt sozusagen?
Das belastet schon. Also würde ich jetzt liegen, wenn man sagt, nein, das belastet nicht. Also jeder will da die beste Prognose rausholen. Und wenn es noch einmal nicht stimmt, nachher geht dann das schon so ziemlich auf die Nerven.
Also führt es so Strichellisten zwischen euch drei?
Wir machen jeden Tag eine Verifikation. Also wir dann jeden Tag unsere eigene Prognose bewerten, mit so Schulnoten von ungenügend bis sehr gut. Und wenn es nachher einmal nicht so gut ist, dann schauen wir auch genau an, wieso war es nicht gut, hat man auf dem falschen Modell gesetzt oder waren alle Modelle falsch. Dann probiert man außer zu finden, wieso das ist, damit man eventuell ein nächstes Mal vielleicht bei der ähnlichen oder gleichen Situation besser ist. Also.
Und wer ist da? Wer ist auf dem Leaderboard? Gibt es nicht zu?
Es ist, ja, die Abweichungen sind jetzt eigentlich zwischen den einzelnen Meteorologen nicht so groß. Also das Grundschema, das geben schon die Wettermodelle vor. Dann so die Feinheiten sein, das was nachher zwischen den Meteorologen abweicht. Aber wir haben, muss man dazu sagen, um 10 Uhr Vormittag ist auch eine Wetterbesprechung, was wir untereinander machen. Also der, was der Hauptdienst hat, der, was von der Wetterbericht verantwortlich ist, der stellt seine Prognose vor. Und nachher dann die anderen zwei mitdiskutieren. Dann sagen wir, wie sechs ist das? Dann sagt der eine, ja, morgen sind wir eher 15 Grad. Und der eine sagt, ja, aber kann den Boots nicht auf Föhn kommen? Dann ist vielleicht 16, 17 Grad. Also so die Feinheiten werden ausdiskutiert. Und dann, das ist der Moment, wo jeder nachher noch etwas sagen kann und danach darf er nichts mehr sagen. Dann steht die Prognose und dann darf er nicht den nächsten Tag noch sagen, ja, wie ich ihn gesagt habe.
Also Kritikimmunisierung.
Super. Aber eben, sind die Diskussionen sind so die Feinheiten. Große Abweichungen gibt es noch nicht, weil es sind einfach die Wettermodelle, was das vorgeben. Da wird man sich nie komplett gegen das Wettermodell stellen, weil es sind einfach so gut.
Aber ich kenne, also praktisch bei mir in der Astronomie oft einmal mache ich so öffentliche Beobachtungssessions, wo ich halt mal gar eine Woche und zwei im Voraus plane. Nicht? Und was mir ein bisschen auf der Wetterseite vom Land veraltet, da glaube ich auf Twitter auch schon mal geschrieben, ist so die Bewölkungsvorhersage. Nicht? Also mich interessiert jetzt nicht, ob es regnet, weil wenn es regnet, das fällt sowieso aus, aber kann ich etwas sehen oder nicht? Ist es klar oder nicht? Und ich bin inzwischen ein großer Fan geworden von Kachelmann-Wetter, wirst du wahrscheinlich kennen. Ja. Da gibt es verschiedenste Modelle, wahrscheinlich die, was du auch angesprochen hast, wo sie dann auch die Bewölkungsprozentualität dir unsagen. Nicht? Und wie kann es das sein, dass praktisch die Modelle alle ein bisschen versorgen, wenn wir in einen Raum kommen, wo zum Beispiel die Alpen sind, wo einfach die, wie soll ich sagen, nicht? Ich kann mir vorstellen, es ist für ein Modell leichter zu berechnen, wenn alles flach ist, als wenn wir in einer Alpenregion einfach. Absolut, es ist oft falsch, und ich einfach, also gerade die Bewölkung ist eigentlich sehr unzuverlässig insgesamt. Nicht?
Es sind aber wenige, was genau so auf die Wolken schauen, wahrscheinlich wie du. Also in den meisten reicht es, sind ein paar Wolken, es sind viele Wolken, logisch, es ist komplett bewölkt. Du hast da schon einen ganz anderen Anspruch, dass es wirklich ganz genau stimmt. Und logisch, so genau sein die Wettermodelle einfach selten.
Wobei, ich muss sagen, nicht, wir haben jetzt bei der letzten Neumondnacht im Februar, habe ich eben geschaut, wir haben zwei Nächte gebraucht, um eine Fotografie-Session zu machen auf Nacht. Nicht? Und dann hat es geheißen, das ist oft ins Wasser gefallen, ins Sprichwörtliche, und dann hat es geheißen, im Februar, Vollmondnacht, top, zwei Nächte, Sterne klar, passt super. Nicht? Ich komme auf, Sternwarte, um 11 Uhr, alles zugezogen, bis in der Früh hat es nicht mehr Auge tun. Also da ist ein großer Unterschied zwischen, sind ein bisschen Wolken oder zieht es einfach brutal zu.
Zäm ist noch einfach die Prognose komplett falsch gewesen. Also zäm war die Wettermodelle am Anfang. Das Tiefe kann mich, glaube ich, noch ziemlich erinnern.
Ich habe sogar noch gefragt, sicherheitshalber, weil ich es auf Kachel habe ich noch gefragt, passt das so?
Aber einmal kurzfristig, also das letzte Modell, was zum Rausgekommen ist, hat sich nachher eben das Tief verschoben und nachher logisch war die Prognose an sich komplett falsch. Also das so etwas passiert leider aber wieder, das ist einfach, gehört einfach dazu. Ja.
Dieter, vielleicht so noch als Abschluss zum Arbeitsalltag. Was glaubst du oder glaubst du, es ist irgendwann möglich, sozusagen halben hundertprozentig richtig zu liegen?
Nein, das werden wir nicht erleben und das werden auch die Generationen nach uns nicht erleben. Also man sagt auch, das Wetter ist ein chaotisches System. Also das ist so komplex, dass man eine hundertprozentige Prognose zu unseren Lebenszeiten sicher nicht machen wird, aber ich kann mir auch die nächsten hunderte Jahre vorstellen, dass es soll nicht geben wird. Also es wird aber besser, man hat ja schon in den letzten 10 Jahren, seit ich das jetzt da mache, gesehen, also die Prognosen haben sich deutlich verbessert in einem kurzen Zeitraum, wird da hoffentlich noch so weitergehen, also dass man in den nächsten 10, 20 Jahren noch genauer vorhersagen kann, aber dass Fehlprognosen, Unsicherheiten wird es allem geben. Also so genau, gerade bei uns in die Alpen, so genau wird man das einfach nie vorhersagen können. So kleinräumige Phänomene wie Gewitter, dass man sagen kann, ja morgen um 17:45 wird es Bozenes Gewitter treffen und nicht mehr rein. Also so ganz kleinräumige, kurzfristige Sachen, das wird man nie sagen können. Also da muss man sich abfinden, dass Wetterprognose auch eine Wahrscheinlichkeit ist und nicht eine hundertprozentige Tatsache.
Gerade bei den Gewittern würde mich interessieren, weil ich kann mich erinnern, du hast gepostet vor nicht allzu langer Zeit, dass, ich glaube, letztes Jahr war das Gewitter, nein, das blitzreichste Jahr seit die Aufzeichnungen, stimmt so?
Genau.
Hat das mit dem Klimawandel etwas zu tun oder ist das purer Zufall, dass es halt mal mehr war?
Da spreche ich genau danach mein Paper an.
Super.
Also, man geht davon aus, ich kann es ja jetzt schon als Paper so vorstellen.
Genau, ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Paper der Woche.
Ne? Genau, weil du hast uns was mitgebracht und Herr freut uns natürlich. Nicht nur, weil noch mir kein Paper vorbereiten müssen.
So cool, dass wir es vorbereiten.
Nein, bitte, Dieter.
Ich glaube. Also ich habe ein Paper mitgebracht, ich habe es gebeten, noch nicht gern, weil wir kriegen da eigentlich immer wieder Untersuchungen, was wir so lesen. Und das ist ganz ein aktuelles Paper für die letzten zwei Wochen. Ist veröffentlicht worden im Journal of Applied Meteorology and Climatology, also von amerikanischen Wettervereinigungen, waren es für die wichtigsten Zeitschriften. Eine Studie, was in Zusammenarbeit mit der Münchner Universität gemacht worden ist und mit der Münchner Rückversicherung. Und die haben ein eigenes System entwickelt, das neue statistische Methode, um herauszufinden, ob die Gewitter einerseits in den letzten Jahren zugenommen haben und auch, ob Gewitter in nächster Zeit zunehmen werden. Weil man ist bis jetzt einem davon ausgegangen, dass Gewitter werden wahrscheinlich zunehmen, weil was sicher ist beim ganzen Klimawandel, die Temperatur nimmt zu. Das ist so die einzige absolute Tatsache. Es ist immer die Frage, wie viel. Ob jetzt so kleinräumige Phänomene wie Gewitter auch noch zunehmen, das ist immer so ein bisschen eine Unsicherheit. Man geht theoretisch davon aus, weil wenn es wärmer ist, ist mehr Energie in der Atmosphäre und dann werden wahrscheinlich auch die Gewitter zunehmen. Und eben in dem Paper ist das auch genau so rausgekommen, dass auch in den letzten 10 Jahren die Gewitter zugenommen haben, auch bei uns im Alpenraum. Vor allem, weil die bodennahe Luftfeuchtigkeit zugenommen hat. Höhere Temperatur kann höhere Luftfeuchtigkeit, mehr Wasserdampf aufnehmen. Und genau das ist die Ursache, dass es effektiv auch mehr Gewitter gegeben hat. Und die spannende Frage, man geht auch dann schon davon aus, dass es die nächsten Jahre nachher zunehmen wird. Und wenn man die kurze Zeitreihe, was wir in Südtirol anschaut, wir haben jetzt so die Blitzdaten seit 10 Jahren, ist jetzt noch nicht so ganz aussagekräftig, weil einfach ein relativ kurzer Zeitraum, aber bei uns auch sieht man eigentlich eindeutig auch zunehmen. Gerade letztes Jahr war es das blitzreichste Jahr, von den letzten 10 Jahren, also da gibt es schon auch Zunahme.
Wie viel mehr Blitze waren im Vergleich zu den anderen Jahren? Warst du es auch?
Also gegenüber vor 10 Jahren war es letztes Jahr sogar doppelt so viel. Also,
doppelt so viel?
Aber da kann ich mir vorstellen, also letztes Jahr war schon noch vielleicht wieder ein Ausreißer nach oben. Jetzt, dass es jetzt so weitergeht, ist eher unwahrscheinlich. Da jetzt so ein paar Zahlen zu nennen, letztes Jahr waren es über 100.000 Blitzeinschläge in Südtirol und vor 10 Jahren waren es noch so 50.000, 60.000. Letztes Jahr wird wahrscheinlich schon ein Ausreißer gewesen sein, aber man nimmt eben schon noch an, dass es eher mehr wird als weniger, weil einfach Temperatur und Luftfeuchtigkeit zunimmt.
Also kann man grundsätzlich sagen, nicht leider, dass die Gewitter mehr werden, sondern dass auch die Intensität der Gewitter mehr werden.
Das ist noch einmal so ein Faktor, was schwieriger ist vorherzusagen. Man geht auch davon aus, aber dass es auch selbst passieren wird. Weil einfach mehr Gewitter ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass noch stärkere Gewitter sein werden, auch einfach größer. Ja. Aber gerade die kleinräumigen Phänomene sind allem noch so eine gewisse Unsicherheit, aber eher geht es schon in der Richtung.
Hab's jetzt aber, du gesagt hast, eben so ein Ausreißer, 100.000 Blitze, hab's jetzt das noch auch, wenn es Gutachten macht, sozusagen in der Schadensbilanz dann auch gemerkt, dass wirklich effektiv mehr Schäden durch Gewitter entstanden sind?
Also eindeutig, also dass jetzt nur mehr Anfragen kommen und es hat auch die Kollegen von der Wildbachverbauung eindeutig gesehen, also sie haben da viel mehr Schäden gehabt durch Muren. Also letztes Jahr war wirklich, was Gewitter betrifft, kann man schon von fast der Katastrophensommer. Also es hat starke Gewitter, Brax, Sarntein, der ganzen Hogl in August, Unterland, Eisacktal. Also es ist kaum ein Gebiet letztes Jahr gewesen, wo es nicht irgendwelche Schaden gegeben hat. Es gibt jedes Jahr Gewitterschaden, also so das Gewitter sein, das Naturphänomen, was in Südtirol einfach am meisten Schaden macht. Und letztes Jahr war noch wirklich eins draufgelegt, wo einfach noch mehr war als normal.
In Südtirol werden meistens die, allem die gleichen Regionen so ein bisschen getroffen, nicht? Also mhm. Ulten, glaube ich, so klassischer...
Genau, Ulten-Sauntal, genau. Das ist ja so ein Gebiet. Ja. Und am wenigsten ist der Finchgau. Es tut allgemein am wenigsten schon regnen. Und auch im Sommer sein ist immer relativ trocken. Und sein auch im Sommer die wenigsten.
Ja, aber warum? Weil sie die einfach vom Tief einfach glatt durchziehen, ohne aufgehalten zu werden. Wie funktioniert
das? Weil die Feuchtigkeit kommt vom Süden, vom Mittelmeer.
Ja.
Und der kommt einfach besser übers Etschtal aus, also übers Ultental und Unterland. Kommt es besser auch als im Finchgau, der hat den Süden Hacheberg, die Ortlergruppe. Mhm. Im Norden ist abgeschirmt, die Ötztaler. Im Westen ist auch ein Berg, das Svenna. Und das ist eigentlich so ziemlich gut abgeschirmt. Allgemein von Niederschlägen und das Gleiche ist noch im Sommer. Die Feuchtigkeit kommt da nicht so gut zu ihnen und deshalb sind sie am wenigsten. Und hingegen Sauntaler Alpen sind sie am meisten. Kommt einfach von Unterland gut die Feuchtigkeit auch. Die Feuchtigkeit trifft auf den hohen Berg und sie sind auch statistisch auch die meisten Gewitter. Hingegen hier Richtung Arntal aus wird es noch schon wieder weniger. Also Arntal, Alpen Hauptkamm, kommt die Feuchtigkeit nicht mehr so ganz so gut ein und sie sind auch wieder statistisch wieder ein bisschen weniger Gewitter.
Mhm. Kann man ganz allgemein sagen, dass wenn es, weil ich das Herben oft wieder ein bisschen so reden, nicht? Dass wenn es draußen schier ist in Tirol, dass es bei uns noch schien ist und umgekehrt, dass einfach der, der Alpenhauptkamm so ein bisschen als
Wetterscheide
funktioniert. Kann man sagen, ja.
Ja, okay. Ja, ja, also wenn wir Südstau haben, Genua tief, dann trifft es ins und Nordtirol ist schön. Mhm. Oder umgekehrt, wenn es von Norden kommt, dann regen sie in Innsbruck, wir haben in Föhn, da drucken die Luft auf und deshalb ist das im Süden nachher schöner. Ja, das ist absolut so, ja.
Interessant, arbeitet es eigentlich auch mit Tirol und Trentino zusammen, gerade wenn wir jetzt an Europaregion denken, gibt es da eigentlich einen Austausch auch, was Wetter und Wetterdaten angeht? Oder?
Ja, also da haben wir eine enge Kooperation, vor allem mit Innsbruck, also mit dem Zentralanstalt für Meteorologie, mit dem österreichischen Wetterdienst, da haben wir eine ziemlich große Zusammenarbeit. Auch die Kollegen von Lawinenwarndienst, gerade Euregio, gibt es heuer im Herbst noch ein tolles Produkt. Und zwar einen gemeinsamen Lawinenlagebericht
von
Nordtirol, Südtirol und Trentino. Das wird wirklich ein klasse Produkt. Komplett eine neue Homepage. Und eben auch noch, gerade die Probleme, was jetzt allem waren, so die, an den Grenzbereichen, dass vielleicht die Nordtiroler geben einen Dreier und die Südtiroler einen Zweier oder umgekehrt. Und da wird jetzt mit dem neuen Lagebericht, was eben im Herbst startet, wird das allem abgesprochen. Also da ist noch jeden Tag Konferenz mit den Trentner, mit den Nordtiroler und nachher gibt es die Unterschiede nicht mehr. Und es wird auch nicht mehr nach Grenzen eingeteilt, sondern wirklich nach Lawinengrenzen. Also wenn sie draußen gleich, nach Gebirgsgruppen unabhängig von der Landesgrenze. Also das ist noch wirklich ein gemeinsamer Bericht, was für alle drei gemacht wird, also Bergsprodukte.
Dieter, wie lange bist du jetzt beim Wetterdienst?
Seit 11 Jahren.
11 Jahre. Du, und in den 11 Jahren, was war für dich so eigentlich das meteorologische Phänomen in Südtirol, wo du allem noch drum zurückdenkst und sagst, boah, super, dass du es selbst erlebt hast?
Letztes Jahr, das ist der Hagel bei mir daheim, über jetzt Unterland. Also so ein Hagel, also große Hagelkörner, das sieht man eigentlich bei den Zelten. Also man 5 bis 7 Zentimeter große Hagel, also war wirklich extrem. Halt, das jetzt so war so. Was mir einfällt,
das ist negativ Highlight ist eigentlich. Negativ,
ne? oder, ja, aber mit Meteorologie ist das noch spannend, was logisch ja. aber schon jetzt Schaden leider macht, aber rein meteorologisch betrachtet, einfach wie die Struktur von den Wolken, dass das bei uns möglich ist, dass so groß, so verbreitet da ein Hagelschlag, also das ist noch schon beeindruckend gewesen.
Seien bei uns so Windhosen oder so, sagen wir, Wirbelstürme, seien es halt theoretisch möglich oder ist es ausgeschlossen?
Weniger, also so kleinere schon, aber wir sind da mittelt in die Alpen drin, da gibt es bei uns zwar viele Gewitter, aber nie so richtig starke, weil damit es so Tornados und das so genau. braucht wirklich sogenannte Superzellen, das sind riesengroße Gewitterkomplexe und die entstehen südlich von uns in der Boebene oder auch im deutschen Vorland, also so München aussehen, ist es im Flachland, trifft die feuchte Luft auf den Berg und dann können sie so riesen Gewittercluster bilden und dann gibt es dann auch Tornados. Hingegen bei uns in die Alpen drin ist das Wetter so relativ eher abgeschwächt. Es gibt so viele Gewitter, aber nie selten richtig, richtig stark. Und da sind wir eigentlich in einer glücklichen Lage, was gerade das alles betrifft.
Bist du mal Storm Chasing gegangen? Da gibt es ja in Amerika, unterwegs. Das, ja. Du warst mit den Autos voll gleich im Zug fahren. Hast du selber gemacht? Oh, hat dich das interessiert?
Das war so spannend, ja.
Oh, hast du noch nie?
Nein, habe ich aber noch nie getan. Okay. Bei uns ist das ja jetzt.
Ja, bei uns geht es ja, aber leider ist man
aber in Amerika war ich noch nie dabei. Okay. Aber das war sicher. Okay. Das haben wir eine spannende.
Das sind ja voll krasse Videos. Ne, bei den Sachen.
wo ein paar verrückte Leute aber schon auch darunter sein muss. Ja. So,
ich glaube, schon auch das eine oder andere passiert.
Ja, eben. Aber ist ein beeindruckend. Also eben, seit der Wetterphänomene gibt es bei uns nicht.
Aber glaubst du zum Beispiel, weil du den Hogel angesprochen hast, dass wir in den nächsten Jahren noch effektiv öfter solche Phänomene sehen oder dass das auch wieder jetzt ein Ausreißer war?
Ist schon zu nehmen, wenn es mehr Gewitter gibt und bei Gewitter gibt es Hogel, nachher kann die Gewitterwahrscheinlichkeit schon auch zunehmen. Muss man eben relativ vorsichtig sein, aber eher, dass ich sagen, schon als nicht. Also muss man schon damit rechnen, dass das eher zunehmen kann.
Haben wir wieder was gelernt?
Ja, auf alle Fälle. Und der Dieter ist ja auf Twitter und Mords aktiv. Und ich glaube auch, wenn unsere Hörerinnen und Hörer jetzt noch eine Frage um die mir nicht gestellt haben, der Dieter ist sicher, oder?
Da ja,
ganz,
gern, also.
Ganz bereit.
Ja, er macht, ich merke, was du nicht weißt, ist, der Dieter macht mir häufig meinen persönlichen Wetter, wie sagt man, Wetter, meine persönliche Wettervorhersage, weil oft von mir nicht genau weiß, wie es auf dem, weil eben, es ist interessant, der Wetterbericht, logisch, die Leute, wenn es interessiert sie, untertags, nicht, sie will wissen, wie wird untertags Wetter. Ich will wissen, wenn es auf Nacht wird, nicht, und zähle ich oft einmal ein bisschen ungenau, dann frage ich noch extra nach, wie wird es. Und dann kriege ich auch einen persönlichen Wetterbericht. Ja,
mich wundert es sowieso, dass der Dieter die Einladung eingenommen hat, weil ich denke, was will noch Google schon wieder ein Wetter. Bericht.
Ich habe gehört, in Weihnachten bin ich gern gekommen.
Sicher, was wir alles brauchen, um die Leitung zu lassen.
Ich würde sagen, wir leiten jetzt langsam über, oder?
Passend.
Veranstaltungstipps.
Ist gleich.
Veranstaltungstipps, genau. Und zwar habe ich zwei Veranstaltungstipps vorbereitet, beziehungsweise ausgesucht. Eine, was mir persönlich am Herzen liegt, am 21. und 22. April findet in St. Vigil am Enneberg ein kleiner Workshop statt zum Thema Lichtverschmutzung. Also Lichtverschmutzung praktisch die künstliche Aufhellung der Nacht. Jetzt denken Sie vielleicht, ja, weltfremde Probleme von den Astronomen, was interessiert mich, ob es in der Nacht hell ist oder dunkel, aber eben deswegen dann bitte unbedingt zum Workshop kommen, weil da sind noch die Auswirkungen auf Flora, Fauna, auf Menschen werden diskutiert, was es natürlich auch für die Astronomie für Folgen hat und was der Astrotourismus ist. Also es scheint sich herauszustellen, gerade in Europa, dass immer mehr Leute sich dunkle Gegenden aussuchen, um mal wieder die Milchstraße mit eigenen Augen am Himmel zu sehen. Und da gibt es einen kleinen Workshop, der ein längerfristiges Projekt lanciert, das ich dann vielleicht nochmal bei Gelegenheit ein bisschen genauer vorstellen kann, wenn man mal kein Thema, kein Paper vorzustellen haben. Und das ist am 21. 22. April, St. Vigil am Enneberg. Da kann jeder kommen, den es interessiert. Findet man die Anmeldungen auch im Internet. Ich kann das vielleicht auch in die Shownotes dann nochmal einschreiben. Und was da ganz cool ist, Marc, da werde ich eigentlich jetzt zwei außerfordern. Es gibt eine, ich weiß nicht, kennt das denn eigentlich jemand, Zombies Run? Sag ich das etwas?
Nein,
ja. Okay. Also das ist praktisch eine App, die ist entwickelt worden, also Zombies Run, für lauffaule Leute. Das heißt, wenn du sagst, ich darf voll gerne joggen gehen, aber kein Kevalia, nicht? Oder mir ist langweilig beim Laufen.
Wieso erzählst du uns das nachher? Entschuldige, lauffaul.
Ja. ich sag nichts.
Aber Zombie Run, das klingt eher Horror.
Nein, genau, es ist praktisch, im Prinzip ist es so, nicht? Also, da erzählen sie dir eine Horrorgeschichte. Also, du läufst, du hast das Handy dabei, du lässt die App laufen, du fängst schon zu rennen. Und dann kommt praktisch eine Erzählstimme und die erzählt dir so wie so ein apokalyptisches Szenario. Du lebst in einer Stadt und du musst dich vor Zombies retten und die kommen oft einmal aus dem Untergrund aus und du musst halt ein bisschen schneller rennen. Und dann hast du wieder besiegt und sammelst irgendwelche Items ein, die kannst du verwenden. Also, sie erzählen dir praktisch, während du läufst, eine virtuelle Geschichte, nicht? So. Die gleiche Firma, was das gemacht hat, hat jetzt schon vor längeren Zeit eine App ausgebracht, die heißt Run the Solar System. Du rennst praktisch 10 Kilometer, musst rennen, startest bei der Sonne und kommst dann bei jedem Planet im richtigen Maßstab zum Abstand der Sonne vorbei. Und der Erzähler erzählt dann für jeden Planeten eine eigene Geschichte, ne? Also er sagt, jetzt bist du bei Merkur, der Merkur ist so und so und jetzt geht's weiter und er motiviert ihn noch auch voll. Und dann gibt es ein Leaderboard, ne? Der Run the Solar System und dann kannst du schauen, wo du die bist im Vergleich und kriegst dann nachher so eine Medaille, hat man gekriegt mit dem Sonnensystem oben. So. Und jetzt gibt es die nächste Ausgabe, die ist jetzt allerweil aktiv, das läuft jetzt noch, muss ich nachschauen, das heißt Run Olympus Mons. Und der Olympus Mons ist ein Berg, der höchste Berg auf dem Mars, und nicht leider auf dem Mars, sondern im gesamten Sonnensystem, ein erloschener Vulkan, ungefähr dreimal so hoch wie der Mount Everest. Nicht? Also 22.000 Meter hoch. Und die Idee ist jetzt praktisch eben Run Olympus Mons. Also der nimmt jetzt mit auf eine virtuelle Reise von unten nach oben. Du kannst flach laufen, du musst jetzt nicht einen Berg aussuchen gehen, du musst nicht auf den Mount Everest dreimal auch laufen. Aber die Idee ist praktisch, dass man jetzt da auch rennt, und der erzählt dann etwas Interessantes zum Mars. Ich habe zuerst gehofft, das sind wirklich 120 Kilometer, war cool gewesen, so ein kleiner Halbmarathon auf dem Ding. In Wirklichkeit sind es wieder Lei, unter Anführungszeichen, 10 Kilometer. Und das ist jetzt ein paar Monate eben aktiv. Da hat man, also, das kann man auch mehrmals rennen. Es ist nicht, dass man es einmal läuft und dann ist man ist vorbei. Also einfach im Internet schauen, ich tue es auch wieder in die Shownotes rein. Run Olympus Mons, da gibt es dann die App fürs Smartphone. Da zahlt man eine kleine Teilnehmergebühr von... es sind 35 oder 25 Dollar sind es. Wenn man zwei Leute ummeldet, sind es insgesamt 40. Also ist okay, finde ich, für das, was, für das Produkt, was man kriegt. Und wenn es Lust habt, können wir ins challengen, wer der nächste marsianische Reinhold Messner wird, sozusagen.
Ja, Dieter, sind wir dabei?
Du hast es schon.
Ich habe ich habe mich praktisch umgemeldet fürs Rennen. Das läuft jetzt einige Monate. Ich muss das Handy jetzt kurz zur Hand nehmen, weil ich weiß nicht mehr genau, wie lange man da Zeit hat. Aber es ist relativ lang. Also das sind wirklich, ich glaube, 3-4 Monate, meine ich. Gehen wir schauen. Und ich habe mich umgemeldet. Also es findet mir unter meinem vollen Namen, alles zusammengeschrieben, David Gruber. Ich habe so nicht gerannt, weil eben, das ist meistens das Problem, wenn man lang für etwas Zeit hat, nachher schiebt man es bis zum letzten aus. Genauso ist mir passiert bei Run the Solar System. Das läuft von, nein, jetzt habe ich genau das Falsche gesucht. Run Olympus Mons, muss ich schauen. Wie heißt es da?
Auf jeden Fall schauen wir uns das mal um, bevor wir da jetzt on-air zusagen.
Nein.
Also du kannst uns ja alles erzählen.
Also es läuft vom 15. März, wie gesagt, hat schon angefangen, bis zum 15. Oktober. Also praktisch durch den ganzen Sommer und im Prinzip auch noch Herbst. Wobei ja meteorologischer Herbst beginnt und astronomischer Herbst beginnt, da können wir glaube ich auch noch diskutieren.
Und plötzlich ist Partei kalt geworden.
Also das sind meine zwei Veranstaltungen. Ich würde mich freuen, wenn ihr gar noch ein bisschen noch mitlauft. Sag's mir bitte, schreib's mir einfach auf Twitter oder unter welchem Nickname ihr ihn findet, dann kann man ins messen.
Gut.
Marc, hast du noch etwas?
Ja, logisch.
Logisch,
natürlich. Und zwar ist das ganz lustig. Letztes Jahr habe ich mit einem Kollegen zusammen, mit Stephen Larin, einen Blogpost auf LSE geschrieben über...
LSD?
London School of Economics und also ein englischer Blog und zum Thema eigentlich Proports, was wir gesagt haben, sozusagen auch die, also beim Proportsystem gibt es ja sozusagen vier Gruppen, also Deutsch, Italienisch, Ladinisch, die klassischen, und dann gibt es seit ein paar Jahren auch die Gruppe Andere, dass eben Leute, die sich nicht als Deutsch, Italienisch, Ladinisch fühlen, auch anders deklarieren können, und dann, wenn sie zum Beispiel sich für eine öffentliche Stelle bewerben wollen, müssen sich aber trotzdem Deutsch, Italienisch, Ladinisch angliedern. Und wir haben gesagt, sozusagen, in einem, also wenn man das Südtiroler System liberalisieren möchte ein bisschen und vielleicht ein bisschen demokratischer gestalten würde, dann sollte man langsam dieser Gruppe Andere mehr politische Wertigkeit geben. Und das haben wir in dem Blog Artikel geschrieben. Und der ist zu unserer Überraschung von der Zeitung Internationale in einem Artikel zitiert worden, wo es ums Zusammenleben in Südtirol geht. Wir sind uns nicht ganz sicher, ob der Reporter, der ihn geschrieben hat, wirklich genau verstanden hat, von was wir schreiben, weil er uns sozusagen in die Ecke Migration. Natürlich ist so, dass vielleicht andere, auch eine Kategorie steht, von Migranten sehr stark genutzt wird, aber eigentlich ist uns nicht darum gegangen. Aber der hat sozusagen eher über Zusammenleben und Migration gesprochen und hat ihn noch zitiert. Auf jeden Fall hat das zufällig eine Künstlerin gelesen, und zwar die Mathilde Cassani, die recht bekannt ist, die auch schon auf der Biennale in Venedig ausgestellt hat und die von Arge Kunst Bozen gefördert worden ist, eben ein Kunstprojekt in Südtirol zu machen. Und die hat uns kontaktiert und hat sich mit uns an der Arge getroffen, hat dann aber auch selber gesehen, dass das, was mir da vorgeschlagen haben, nicht genau das ist, was sie wirklich interessiert. Wir haben sie aber dann auch mit Kollegen an der EURAG, die eben zum Thema Migration und Integration arbeiten, in Verbindung gesetzt. Und Torres ist jetzt eine, also sie hat sich natürlich nicht nur mit Eurek getroffen, sondern mit vielen anderen, aber eben zum Thema Migration und Integration ist jetzt eine Ausstellung entstanden und die ist jetzt von 23. Februar bis 5. Mai in Bozen und zwar in der Museumsstraße, ich stehe direkt neben Sarah dort und die heißt It's Just Not Cricket und ja, eben, das ist ein Ausdruck aus australischer Slang. Also es geht zwar um den Cricketsport in der Ausstellung, aber it's just not cricket, sagt man auch, wenn jemand, ja, wenn es eine unfaire Geschichte war, jemand sich nicht ganz korrekt verhalten hat. Das ist einfach ein Slang-Ausdruck. Und was sie eben machen will mit der Ausstellung, also ich war dort, es ist, ja, also er soll sich selber ein Bild machen. Ich als Kunstbanause vielleicht will das gar nicht zu sehr jetzt bewerten, aber sie hat einfach ein Cricketfeld konstruiert, übergroß mit Toren und die Schläger, was da sein und die Bälle. Und eben, was sie damit eigentlich thematisieren will, ist sozusagen eben, dass der Cricketsport wieder in Südtirol angekommen ist. Und zwar auch durch die Migration aus englischen Kolonien. Also war ja englischer Sport, der sozusagen in die Kolonien importiert worden ist. Und jetzt, wo eben aus den Kolonien wieder sehr viele Einwanderer zu uns kommen, wird eigentlich der Cricketsport auch wieder in Südtirol und auch in Tirol und Trentino sehr stark gespielt. Und da gibt es viele Mannschaften mit ganz Trikots und Ding und Meisterschaft und halt wirklich cool. Aber eigentlich sozusagen in der Südtirol-Bevölkerung ist der Sport noch nicht angekommen. Also es ist irgendwie so wirklich noch eine Art Side-Event, nicht? Also es passiert, ohne dass die Südtirol wirklich das mitkriegen. Und eben, ich finde es eine interessante Herangehensweise, dass es so einen Cricketsport als Thema hernimmt, wo man einfach eben Migration und Integration ein bisschen zu zeigen, aufzuzeigen. Also, wie gesagt, sicher interessant, mal hinzuschauen. Es ist, wie gesagt, eine große Installation, noch sind ein paar Cricketschläger. Sicher ein interessantes Thema. Und ja, also das ist mein Veranstaltungstipp der Woche.
Danke, Marc.
Ist klar.
Also beim Social Media Tipp der Woche, eben, es gibt einen Twitter-Account und der heißt The Irish Border. Und wie ihr es wahrscheinlich wisst, ist gerade jetzt im Brexit natürlich die irische Grenze ein brutal heikles Thema, weil jetzt halt die Frage ist natürlich, wenn Großbritannien austritt aus der Europäischen Union, was passiert mit der Grenze zwischen Irland und Nordirland, die eben eigentlich laut den Iren offen bleiben sollte und eben ideal, oder die Europäische Union sagt zum Beispiel, Nordirland könnte trotzdem Teil der Zollunion bleiben, wobei Großbritannien eher gegen eine offene Grenze ist, also das ist jetzt in Verhandlung, wobei man gesehen hat, die Theresa May ist jetzt auch nicht mehr ganz so hart, aber das ist halt wirklich eines der Kernthemen im Moment im Brexit, was passiert mit der Grenze und gleichzeitig ist natürlich ein sehr emotionales Thema, weil diese Grenze natürlich, das ist so ähnlich wie letztes Jahr, wenn ich euch erinnere, wo man gesagt hat, ein Brenner plötzlich, Grenzkontrollen, Panzer oder so weiter, was halt alles geredet worden ist, dass das natürlich auch ein emotionales Thema ist und so ist halt bei den Iren auch, dass diese Grenze zwischen Nordirland und Irland einfach eine ganz starke symbolische Wirkung hat und dass eben deswegen diese Offenheit auch nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, aber eben auch aus symbolischen, ideologischen Gründen offen bleiben sollte. Und zurückzukommen zu dem Twitter-Account. Das Tolle ist eben, da hat einer twittert im Namen, so als wäre er diese irische Grenze. Und da habe ich mir einen Tweet ausgeschrieben, den er erst kürzlich gemacht hat. Und er hat geschrieben, I'm currently a border which helps to keep in peaceful equilibrium two conflicting overlapping identities with a history of terrible violence. Like Brexit, I'm an identity politics in action. So you won't solve me by making me like a big, long supermarket checkout scanner. ist wirklich super. Bilder, wo er sagt, I'm the elephant room in the Brexit discussion. Also wirklich total witzig und total humorvoll, wie er das macht. Und ja, eben, wir werden schauen, wie lange es den Twitter-Account gibt, wie sich der entwickelt, ob es dann wirklich zu der sogenannten Backstop-Lösung kommt oder eben, ob es wie sich die irische Grenze weiterentwickelt, aber das ist wirklich total humorvoll.
Und wir werden beim Twitter schauen, ob er folgt dem Account, ne?
Ja, schauen wir mal.
Er soll einmal ins folgen, es ist gleich.
Das glaube ich, tue ich schon.
Ich glaube,
ja, tue ja, ja, schon. Jetzt habe ich fast ein Ding gemacht. Ja, Das ist es. Seid ihr eigentlich auf Tinder? Ich meine, ihr seid... War der nicht auf Tinder, schätze ich?
Nein, kann man das weil was heißt denn selber? Was soll das halt? Was hast du denn jetzt umgeschaut? Und was, ja. Was heißt denn selber?
Ich wollte gleich auf die Reaktion jetzt warten, weißt du, das war so suggestiv. Ne?
Schau kein zu, alles erzählen.
Nein, es gibt ein total tolles Projekt, und zwar ist das ein Flickr-Account, und der heißt humanitariansoftinder.com. Also das ist die Webseite, und der sammelt alles Bilder, die auf Tinder veröffentlicht worden sind als Profilbilder, also von einem westlichen Mann oder einer westlichen Frau, gemeinsam mit einem Kind aus der sogenannten Dritten Welt, also aus Afrika oder Südamerika und so weiter und so fort. Und der ist total interessant, weil er sammelt alle und dann sieht man allen wieder die Bilder. Und zwar so ganz nach dem Motto, sagt er halt, ich sammle die Accounts, weil das scheint zu, was sehr oft passiert, dass eben solche Fotos verwendet werden, so ganz nach dem Motto, gib mir bitte ein afrikanisches Baby, weil ich da gern als sensibel und heiß rüberkommen auf Tinder. Und sozusagen die Leute meinen, wenn sie Fotos von sich mit einem eher armen Kind veröffentlichen, dass eben das von ihnen also aussagt, dass sie wirklich gute Menschen sein, dass sie was Gutes getan haben, dass sie wirklich da drüben waren und sich eingebracht haben. Und das Interessante eben natürlich, und was sozusagen der Account, der eigentlich von Wissenschaftlern geführt wird, aufdecken will, ist einfach sozusagen die fragwürdige Ethik dahinter, dass man erstens einmal ein Kind einfach als Statist hernimmt für sein Datingprofil. Also man sagt ja, ich nehme einfach ein Kind, was weder sein Einverständnis gegeben hat, nimm es her, mach ein Foto und nimm das sozusagen auf mein Datingprofil. Zweitens natürlich, ein anderes Problem ist sozusagen die Privilegien, die da mitschwingen. Nicht? Also, dass man sagt, okay, ich bin der reiche Westler, der nach Afrika geht und eben, ich kann da hingehen und kann Gutes tun. Und eben, da ist einfach sozusagen ein Ungleichgewicht, der mitschwingt und einfach, das heißt sozusagen, ich sage einfach sozusagen die kulturellen und sozioökonomischen Unterschiede einfach zwischen den zwei Realitäten und ist halt auch fragwürdig, dass man sich das so zur Schau stellt und sozusagen einfach aus diesen Menschen eine Art Produkt, eben als Statist fast eine Ressource macht. Und deswegen finde ich den einfach ganz interessant, weil ich glaube, man muss da schon aufpassen, sozusagen, ich will ja jetzt überhaupt keine Kritik draus machen, dass man sagt, okay, man soll nicht was Gutes tun, aber man soll, ich glaube, es tut jedem einmal gut, zum Beispiel, wenn er bei Projekten, bei einer Entwicklungszusammenarbeit mithilft, er ist toll und das ist ja richtig so, aber die Frage ist halt eben das zur Schau stellen einfach, ob das wirklich ideal ist. Und das Lustige, nur dazu, da hat Wired, hat nämlich eine Studie gemacht und hat sich angeschaut, was seien so die erfolgreichsten Schlagworte bei einem Tinder-Profil. Also was kommt bei den Leuten am besten an? Und da, also jeder, der jetzt auf Tinder ist, sollte ganz gut jetzt aufpassen, weil eben interessanterweise, das kommt überhaupt nicht vor, also Gutes tun, also ist absolut nicht unter die Favorites. Also ist sozusagen diese Idee, diese Fotos reinzustellen, ist umsonst. Aber die Top-Tipps sind einmal Surfen, ist ein super Schlagwort, Yoga, noch für uns Südtiroler Top, Ski, Athletisch und dann herzlicherweise auch noch London und New York kommt sehr gut an. Und dann gibt es auch noch Unterschiede zwischen Frauen und Männern, also Tattoos kommen bei Männern extrem gut an, bei Frauen total nicht. Also ist total lustig, was da rausgekommen ist bei der Studie.
Ich tue gerne Internet surfen und gerne Yoga trinken. Gilt es auch, oder ist das was anderes?
Probier's. Nein, ich probier's.
Ja, bald sind wir möglich.
Ja.
Aber wo Skifahren, Dieter? Ich habe selber zwei Kinder im kleinen Alter. Zahlt es sich noch aus, in die Skifahren zu lernen?
Wegen
Schnee, meine ich jetzt. Ist schon verstanden, nicht wegen.
Ja, also nein, also so schnell geht es noch nicht. Also, okay. Wir werden sicher noch einige Jahre Skifahren kennen und wir haben ja Gletscherskigebiete auch noch. Dann wird es noch mal ein bisschen länger gehen. Also, Skigebiete, die über 3000 Meter sind,
werden noch länger leben.
Die werden sicher noch lang leben. Die, was unter 2000 Meter sind, wird es ein bisschen kritischer werden, aber so schnell geht es noch wieder nicht.
Also, tu deinen Kindern was Gutes und schick sie
in den Skikurs. Und mach ihnen ein Tinder-Profil.
Ist gleich.
Also wir sind beim logischen Trugschluss der Woche, Abschlusssegment, was wir ja so ein bisschen eingeführt haben. Jetzt bin ich gespannt, wer auf den hast du Latein gehabt, Dieter?
Nein.
Nicht da?
Nein.
Das ist ja nicht so.
Nein, ja, wirklich nicht. Ich bin Handelsschule gegangen.
Und hast du kein Latein
gehabt? Kein Latein gehabt.
Du?
Ich dachte, jetzt sage ich nein sagen, aber ja.
Das, also
jetzt blamiere ich mich zwar, aber ja.
Aber ich muss sagen, ich habe es auch gehabt, aber ich muss halt irgendwie nachschauen, obwohl es eigentlich so schwierig gar nicht ist. Cum hoc ergo propter hoc. Marc, was heißt das?
Oi. Ja, eben, siehst du, meine Latein-Prof hat sich jetzt den Kopf schütteln.
Yeah. Also, das heißt, mit diesem folglich deswegen. Und ist im Prinzip ein anderer Ausdruck für eine Korrelation, bedeutet nicht eine ursächliche Wirkung. Zum Beispiel, nur weil es weniger, also die Piraten gehen weltweit zurück, es gibt viel weniger Piraten, gleichzeitig erhöht sich die Temperatur. Man kann jetzt aber nicht davon ausgehen, dass weil es weniger Piraten gibt, deswegen die Temperatur gestiegen ist. Also die Rückgang der Piraten ist nicht verantwortlich dafür, dass die Temperatur steigt. Das heißt, also Korrelation bedeutet nicht, Correlation does not mean causation. Das ist praktisch im Prinzip die Aussage. Und man adaptiert sich eben immer wieder dabei, dass man auf das ausfällt. Nicht? Also es gibt da ein klassisches Beispiel, was eben auch auf der Wikipedia steht. Nicht? Also gerade im Jugendalter hat man mehr Akne, man isst aber auch Schokolade, also verursacht Schokolade mehr Akne. Nicht? Also das sind so Sachen, wo man ein bisschen aufpassen muss, weil gar nicht klar ist, welche unterliegenden wirkenden Mechanismen sind überhaupt am Werk sein. Mein Lieblingsbeispiel ist deswegen der Mond da, nicht wieder mal der Mondglaube. Auch, weil das sage ich auch dazu, nicht? Es gibt viele Sachen, was man dem Mond ankreidet, aber auch wenn man einen Zusammenhang finden würde zwischen dem Mondeinfluss und irgendeiner anderen Größe, was nicht, Pflanzenwachstum oder Wetter, genau, Dieter, dann würde man das, um eine ursächliche Wirkung nachweisen zu können, dem Mond, hätte man immer noch die Nötigkeit eines zweiten Planeten ohne Mond, um zu überprüfen, ob es da dann einen nennenswerten Unterschied gibt oder ob da etwas anderes eben Einfluss ist. Wir haben keinen zweiten Planeten ohne Mond. Das ist eben auch ein Beispiel. Und da kann ich eine nette Seite danach in die Shownotes verlinken. Das ist von einem gewissen Tyler Vigen, also tylervigen.com. Tyler Vigen, der heißt Spurious Correlations. Und das ist Wahnsinn, was alles miteinander korreliert. Zum Beispiel der Käsekonsum pro Kopf korreliert fantastisch mit der Anzahl der Leute, die sich in der Bettwäsche sterben praktisch. Also weil sie in der Bettwäsche eingewickelt sind. Nicht? Also gibt es eine 1:1 Korrelation zum Beispiel, oder die Scheidungsrate in Maine korreliert fantastisch mit dem Konsum von Margarine. Ne? Also korreliert fantastisch, aber keiner würde behaupten, das eine verursacht das andere, aber genau das passiert halt häufig in einem öffentlichen Diskurs. Ich werde die Seite verlinken, da gibt es extrem viele Beispiele, sehr, sehr lustig, da ist ja auch Kim Paul irgendwann der Ding vor, der Nicolas Cage, da gibt es irgendwas, was mit Nicolas Cage korreliert, mit seinen Filmen, aber ja, das ist also der logische Druckschluss der Woche, cum hoc ergo propter hoc, correlation does not imply causation.
Okay, also wenn wir jetzt mal anfangen, solche Korrelationen anzuschauen, dann ist es zu spät, glaube ich. Dann hören wir mal auf mit dem. Nein, Dieter, ich will mich ganz herzlich bedanken bei dir, dass du bei uns warst. Vielleicht letzte Frage, wie wird das Wetter morgen?
Ist die Frage, wenn das ausgestrahlt wird.
Bravo! Jetzt haben wir eigentlich, Siehst du, der Wettergott, ich habe es gesagt am Anfang, es ist einfach perfekt. Ja, Dieter, danke nochmal, dass du warst wirklich der Erste, der sich hergetraut hat, muss man dazu sagen.
Premiere.
War nicht so schlimm.
Ich hoffe, es haben jetzt andere gehört. Nein, Dieter, wirklich danke vielmals. David, danke an dir. Ich glaube, wir haben wieder super viel Neues gelernt. Ich glaube, es war wirklich wertvoll, dass wir mal jemanden bei uns gehabt haben, weil
jetzt will man einfach nicht mehr hören.
Nein. Erstens will man es nicht hören, zweitens weiß ich eh schon, was du erzählst, du weißt, was ich erzähle. Deswegen ist es extrem wichtig, dass wir einmal Einblick in andere Sachen kriegen. Deswegen werden wir hoffentlich eben hin und wieder jetzt jemand anders, andere Gäste da haben. Wir werden jetzt auch annehmen, wenn früher, später oder weiter wieder mal zu uns kommt. Und wir wünschen euch allen einen schönen Tag, einen schönen Abend, wenn auch immer das Herz, und lasst es gut gehen, und schon ist es auch gleich. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Bis gleich.
Durchgefallen.